Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe des Kurier Daily Podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch und heute geht es für uns ins Casino. Kurier Digitalchef Richard Grasel hat nämlich mit Siemens-Chef Wolfgang Heson geredet, der seit kurzer Zeit Aufsichtsratspräsident der Casinos Austria ist. Im folgenden Interview hört ihr gleich, vor welchen Herausforderungen die Casinos derzeit stehen, warum viele Betriebe nach der jetzigen Krise Probleme bekommen werden und auch, ob der neue Aufsichtsratspräsident selbst ins Casino geht. Viel Spaß beim Zuhören.
Wolfgang Heson, Generaldirektor von Siemens, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Aber auch neuer Aufsichtsratspräsident der Casinos Austria. Das ist doch ein bisschen der Anlass vielleicht für unser Interview. Ist das ein Job, den man anstrebt, wenn man sich so ansieht, was die Casinos Austria für Schlagzeilen in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben?
Na gut, solche Funktionen strebt man nicht an. Man wird gefragt und das war auch in meinem Fall so. Und es ist ja durchaus eine spannende Situation. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Entscheidungen so getroffen, dass ein ruhiges Fahrwasser zu erreichen ist. Und ich glaube, das war auch die Erwartungshaltung, mich anzusprechen, diese Funktion zu übernehmen, weil man halt über langjährige Managementerfahrung versuchen kann, hier gewisse Ruhe in die Umgebung zu bringen. Und ja, ich glaube, grundsätzlich ist die Casino Austria eine Vorzeigegesellschaft, vor allem was das Thema Umgang mit Themen wie Spielerschutz und anderen anlangt. Und die Casinos generell entsprechen ja nicht nur allen Regeln, sondern übertreffen diese und sind eigentlich Vorreiter in Sachen Compliance in einem doch nicht einfachen Umfeld. Und da kann man versuchen mitzuhelfen, nachdem ja die Lotteriegesellschaft eine exklusive Lizenz hat und sich an alle Regeln hält, wäre das doch auch eine gute Idee, wenn der nicht ganz so legale Wettbewerb, der aus dem Ausland über die Internetbüros hereinkommt, sich auch an diese Regeln zu halten.
Wir wollen über die Casinos dann noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Was? Sie haben aber einen Corona-Test mitgebracht. Ich glaube, das ist ein Antigen-Schnelltest.
Exakt.
Wie oft werden Sie selbst getestet? Sie betreten ja auch täglich natürlich die Büros in der Siemens City hier in Wien. Wie oft werden Sie selber getestet? Wie läuft das bei Siemens ab?
Naja, wir haben dann, wenn Externe in die Siemens City kommen, bieten wir an, Tests vorzunehmen, weil es einfach für den Tag, für die Besprechung die Möglichkeit schafft, ohne Sorgen miteinander zu kommunizieren. Und das machen wir doch schon seit einigen Wochen. Und ich glaube, es ist so ein Stoßtest daheim. Also inzwischen bin ich mit ziemlich allen Arten des Tests konfrontiert. Und ja, es schafft eben eine gewisse Sicherheit, zumindest selbst in der Zeit niemanden anstecken zu können.
Ist das vielleicht die Lösung für diese Zwischenphase bis zur Impfung, dass man einfach noch viel mehr testet, dass man sich auch gegenseitig dann nicht ansteckt, aus Ihrer Sicht?
Also ich hätte es wirklich als Thema gesehen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Wenn jemand in die Oper will, dann kommt er halt eine Viertelstunde früher, macht den Test, die Negativen dürfen rein, die anderen müssen sich in die Quarantäne verabschieden. Das wäre eine einfache Form, um auch viele verdeckte Infizierte zu entdecken und die Möglichkeiten eines Kulturlebens, eines Veranstaltungslebens zu erhalten. Es war eine Zeit lang schwierig, ausreichend Tests zu bekommen. Inzwischen haben wir gelernt, dass man selbst für die Gesamtbevölkerung innerhalb von kurzer Zeit ausreichend Tests auftreiben kann und die könnte man neben den angedachten Massentest für spezifische Veranstaltungen natürlich verwenden. Und auf die Art nehmen wir eine gewisse Zahl aus dem Markt, die eben ohne selbst zu wissen als Infektionsträger fungieren und damit andere auch anstecken können.
Warum glauben Sie, dass so wenige Menschen zu diesem Massentest gegangen sind? Das ist ja doch überraschend, das kostet nichts, dort eine Viertelstunde und trotzdem geht gerade einmal nicht einmal ein Drittel der Menschen hin.
Ja, es gibt zwei Gruppen aus meiner Sicht. Jene, die so wie im industriellen Umfeld sehr viel auch in den Betrieben getestet werden. Der ORF, glaube ich, testet seine Mitarbeiter ständig, auch in vielen Industriebetrieben. In den Werken werden die Mitarbeiter immer wieder getestet. Die haben sie höchstwahrscheinlich gesagt, dann gehe ich dort nicht extra hin. Dann ist natürlich bei manchen das Argument gekommen, ich stelle mich da eine Stunde in die Köten, verkühle mich eher und stecke mich an, als dass ich einen positiven Effekt erziele. Und die Summe dieser Themen war es höchstwahrscheinlich, die speziell in Wien die Beteiligung niedriger als erwartet gestaltet haben.
Wie machen Sie das bei Siemens in den Werken? Muss da jeder Arbeiter, der kommt, auch immer wieder getestet werden? Weil es wäre ja schlimm, wenn es sozusagen einen Cluster gäbe in einem Werk bei Ihnen und damit die Produktion stillstehen würde.
Also wir haben von Anfang an, noch vor dem ersten Lockdown, sehr rasch Produktionssituationen geschaffen, die ein Anstecken wirklich stark verhindern. Wir haben im gesamten Konzern inklusive unserer 20 Länder knapp 500 Infektionen festgestellt, wovon ein kleiner Teil heute noch in Quarantäne ist. Und es ist uns daher gelungen, mit wirklich strengen Schutzmaßnahmen die Mitarbeiter hier weitestgehend abzukoppeln. Und das wird ergänzt, fallweise mit Tests, je nachdem, wie die jeweilige Arbeitssituation ist. Und dann haben wir ein sehr rigides Homeoffice-System beim ersten Lockdown schon eingeführt, das jetzt wiederholt wurde. Und dadurch ist die Möglichkeit im Betrieb der Weitergabe doch sehr eingeengt.
Halten Sie da was von Zwang, dass man sagt, ein Mitarbeiter muss sich testen lassen, muss sich vielleicht sogar impfen lassen künftig, oder glauben Sie, dass das mit gut Zureden und guten Argumenten geht?
Also ich glaube, man sollte vorerst einmal versuchen, die Freiwilligkeit im Vordergrund zu sehen, aber es gilt schon das Prinzip, die persönliche Freiheit darf nicht dazu führen, dass andere gefährdet werden. Also das heißt, speziell auf die Impfung bezogen, scheint mir das schon ein Thema zu sein. Es ist aus meiner Sicht der einzige Weg aus dieser Krise heraus, die ja nicht nur für die persönliche Gesundheit, sondern auch für das gesamte System eine echte Gefährdung darstellt. Und da kann es nicht sein, dass Einzelne, die ja dann durch das Nicht-Impfen nicht nur sich selbst nicht schützen, sondern auch andere gefährden, dass das der völligen Freiwilligkeit überlassen wird, glaube ich nicht. Man sollte dann gewisse Einschränkungen für jene, die sich nicht impfen lassen, sehr wohl überlegen, dort, wo sie nämlich andere anstecken können.
Wie ist Siemens durch diese Krise bisher gekommen? Es hat jetzt einen Lockdown gegeben, einen zweiten, es kommt der dritte, es gibt staatliche Hilfspakete. Wie haben Sie als Siemens Generaldirektor denn diese Krise denn erlebt?
Ja, wir hatten, wie gesagt, von Anfang an ein sehr gut organisiertes und von einer Taskforce begleitetes Krisenteam, das Maßnahmen innerhalb der Betriebe und vor allem auch der Produktionsstätten gesetzt hat, die dazu zum Glück geführt haben, dass wir eigentlich weder in Kurzarbeit noch in Betriebseinschränkungen gefahren sind. Also wir hatten sowohl im ersten Lockdown als auch über den Sommer als auch jetzt 100% Produktion aufrechterhalten können, nicht nur in Österreich, auch in den Ländern. Und das hilft uns natürlich auch bei der wirtschaftlichen Sicht des abgelaufenen Jahres. Also wir haben im niedrigen einstelligen Bereich Rückgänge im Volumen und da wieder speziell im Bereich in der Industrie, wo unsere Kunden Sorge haben beziehungsweise Rückgänge bei ihren Auftragsvergaben durch ihre Kunden, und das wirkt sich natürlich in der Folge speziell im Bereich der Automatisierung und der Digitalisierung derzeit aus. Im Bereich der öffentlichen Hand, alles was öffentlicher Verkehr, alles was Energieversorgung und so anlangt, haben wir ganz im Gegenteil Zuwächse zu verzeichnen. Und in Österreich ist ja der öffentliche Verkehr derzeit sehr im Fokus, und da hatten wir einige auch große zusätzliche Aufträge, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Also durchwegs ein wirtschaftlich vernünftiges Jahr. Aber wie gesagt, es hängt sehr stark davon ab, wann wieder Planbarkeit eintritt. Und ich glaube, Planbarkeit der Zukunft wird erst mit einer Durchimpfungsrate eintreten, die dann tatsächlich dazu führt, dass man diese Pandemie im Griff hat.
Jetzt sagt aber auch die Regierung, nicht nur die österreichische, zum Beispiel auch die deutsche, irgendwann können wir uns auch diese Hilfspakete nicht mehr leisten. Droht das aus Ihrer Sicht, was jetzt viele fürchten, dass die wirtschaftliche Krise erst mit einer Verzögerung einschlägt, dass es 2021, 2022 jetzt vielleicht zu einer Pleitewelle kommt, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Siemens, aber vielleicht Zulieferbetriebe von Siemens ja treffen könnte und in weiterer Folge damit auch wieder Ihren Konzern?
Ja, das ist sicherlich eine große Sorge, und ich fürchte, das wird sogar früher eintreten. Und ich spreche jetzt nicht von jenen Betrieben, die jetzt aus rechtlichen Gründen nicht in die Insolvenz geschickt werden durften von Krankenkassen und ähnlichen Institutionen, sondern von Zulieferbetrieben, die durchaus gesund sind, die auch Aufträge haben, aber die im kommenden, im Frühling in der Bilanzierung Probleme sehen werden bei Impairments, also Abwertungen von Aktivas und auch bei der Verarbeitung von Verlusten, die ja das Eigenkapital schmälern. Und es ist halt technisch bei der Bilanzierung so, wenn man Eigenkapital von 8% unterschreitet, führt dies zum sogenannten Restrukturierungsbedarf, und der in der Folge für die Banken bedeutet, die Kreditlinien einzuengen oder zu streichen. Und das führt dann...
Die das aufgrund ihrer Vorschriften
aufgrund
auch wieder
ihrer
müssen.
Regeln, exakt. Und das könnte auch für uns problematisch werden, weil ja Betriebe betroffen sind, die auch unsere Zulieferer in den Werken sind.
Das ist zusammengefasst, es gibt derzeit ein Regelwerk aus Bilanztechnik, aus Vorschriften bei Banken, das für gute Zeiten und normale Zeiten durchaus sinnvoll ist,
so ist
das aber jetzt auf diese Krisensituation angepasst werden müsste. Was könnte hier die Regierung tun?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste wäre, der Wirtschaftsprüfer bestätigt in seinem Testat, dass der Grundbetrieb gesund ist und temporär durch diese Corona-bedingten Maßnahmen im Eigenkapital eine Unterdeckung entsteht, und die könnte ich als Staat mit temporären Garantielinien gegenüber den Banken belegen und damit die Bonität des Unternehmens aufrechterhalten. Das hätte den Vorteil, die Bank kann im Rahmen ihrer Regeln weiterfinanzieren und das Unternehmen produziert weiter, kann Gewinne erwirtschaften und sein Eigenkapital durch Tätigkeit, durch Arbeit, durch Zulieferung zur Industrie wieder auf ein Niveau bringen, um selbstständig lebensfähig zu bleiben. Und damit würden wir nicht nur Kosten sparen, die durch Insolvenzen entstehen, die Banken müssten Kredite abwerten, Arbeitslosigkeit entsteht, damit Sozialkosten, sondern wir würden quasi diese Brücke bilden, um den Unternehmen selbst die Gelegenheit zu geben, sich aus dem Schlamassel wieder rauszuentwickeln.
Was ja eigentlich kein Geld kostet, weil es sozusagen einfach eine technische Umstellung wäre. Correct. Es geht aber immer um die Frage, wer übernimmt dann die Verantwortung dafür. In dem von Ihnen skizzierten Modell würde jetzt der Wirtschaftsprüfer die Verantwortung übernehmen. Da haben wir jetzt viele Fälle gehabt, ich denke an die Commerzialbank, an Wirecard, wo das nicht so funktioniert hat, wie es üblicherweise sein sollte. Glauben Sie, dass das in der Bank reicht, wenn der Wirtschaftsprüfer sagt, ja, das wird schon passen?
Naja, der Bank reicht eine Garantie der öffentlichen Hand, die dadurch möglich wird, wenn der Wirtschaftsprüfer ein Fortführungsszenario bestätigt. Jetzt kann man diese Einzelfälle, die angesprochen wurden, nicht unbedingt als Grundlage für alle Testate der Wirtschaftsprüfer nehmen. Die wissen schon durchaus, wie Unternehmen zu bewerten sind. Und das scheint mir vom Risiko her ein überschaubares, weil es kann natürlich zu Einzelfällen kommen, die dann trotzdem insolvent werden, aber der Aufwand dafür ist im Vergleich zu dem fixen Aufwand, wenn die Unternehmen serienweise in Liquiditätsprobleme und damit in Insolvenzen rasseln, vergleichsweise gering. Und wir hatten ja so eine Situation schon vor einigen Jahren in der Finanzkrise, wo großen Unternehmen Liquiditätsgarantien gegeben wurden, um überhaupt weiter anbieten zu können, weil die Banken damals nicht bereit waren, Linien weiterzuführen. Und das hat eben dazu geführt, dass die meisten überlebt haben. Natürlich gab es auch Fälle, wo diese Garantien dann schlagend wurden, aber das ist, wie gesagt, in keiner Relation der Kosten zum Nutzen, der aus so einer Maßnahme entsteht.
Kommen wir zu Ihrer neuen Funktion, zu den Casinos Austria, wo Sie ja den Aufsichtsratsvorsitz jetzt übernommen haben. Sind Sie selbst Glücksspieler? Gehen Sie auch selbst ins Casino und spielen Sie Roulette, Blackjack oder an den Automaten?
Nein, ich glaube, meine Experience in Sachen Glücksspiel sind 3 Reihen beim Lotto, seit 25 Jahren immer die gleichen Zahlen. Und damit hat es. Und ich glaube, das war auch nicht das Anforderungsprofil, hier Glücksspieler zu sein. Ich glaube, das Gegenteil ist eher gefragt, nämlich seriöse Abwicklung und Unterstützung des Managements und der Eigentümer in einem großen österreichischen Unternehmen, das ja durchaus erfolgreich ist und auch gut geführt ist.
Jetzt sind Sie von der ÖBAG, von der Republik Österreich, ja nominiert in diesen Aufsichtsrat. Der Mehrheitseigentümer und über 50% ist aber die tschechische Saska-Gruppe. Das ist eine nicht ganz typische Konstellation eigentlich, dass der Vorsitz von einem Minderheitsaktionär geführt wird. Was macht Sie zuversichtlich, dass diese Situation, und da gab es ja viel Streit auch zwischen den Aktionären immer wieder, auch die Novomatic, als sie noch eine Beteiligung hatte, dass sie das in irgendeiner Form lösen können und Ruhe in das Unternehmen bringen können?
Naja, es ist schon so, dass die ÖBAG das Nominierungsrecht hat in einem jetzt von der EU genehmigten Syndikatsvertrag, aber beide Eigentümer einvernehmlich dieser Bestellung zustimmen mussten und das ist passiert. Und so gesehen sehe ich mich hier als in einer Funktion, die durch beide Haupteigentümer bestätigt wurde. Also das müsste von der Seite her mal im Einvernehmen passieren. Und die Vergangenheit kann man unter ganz vielen Gesichtspunkten beleuchten. Jetzt scheint sich eine Situation durch diesen Syndikatsvertrag ergeben zu haben, der es ermöglicht, mit einer abgestimmten Meinung der Eigentümer auch in die Gremien zu gehen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Also ich war selbst im börsennotierten Unternehmen langjährig tätig. Wenn die Eigentümer nicht einhellig agieren, dann wirkt sich das natürlich sowohl aufs Management als auch auf den Geschäftserfolg aus. Und da sind derzeit die Rahmenbedingungen doch günstig.
Der Untersuchungsausschuss im Parlament untersucht die Besetzung des Falls Siedlows. Das ist ja bekannt. Peter Siedlow, der offensichtlich von der FPÖ gewünscht wurde und auf einem Ticket der Novomatic in den Vorstand kam. Ist das aus Ihrer Sicht problematisch, wenn sich ein Eigentümer eine bestimmte Person wünscht in einem Vorstand? Und wie sehen Sie denn diesen Fall?
Also den Fall möchte ich gar nicht kommentieren. Den betrachte ich als historisch, wie alles andere in dem Zusammenhang. Ich glaube, die Casinos und alle anderen Beteiligungen der Republik werden jetzt sehr professionell geführt. Die ÖBAG hat, glaube ich, auch gesetzlich alle Rahmenbedingungen zur Verfügung, ein professionelles Beteiligungsmanagement aufzusetzen. Und dazu zählen auch die Besetzung der Funktionen. Und die Besetzung der jeweiligen Gremien obliegt dann auch eigentlich einen ganz geregelten Vorgang. Ich glaube nicht, dass sich hier etwas unterscheidet, ob jemand aus dem Privateigentumsbereich kommt oder aus dem öffentlichen Eigentumsbereich. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es nicht immer ganz so war, aber ich glaube, in Zukunft werden wir das schon sehr ordentlich abwickeln.
Die Vorstandsvorsitzende Bettina Klaas-Kremsner ist im Untersuchungsausschuss gewesen, hat dort ausgesagt, sie hat nie mit dem Kanzler gesprochen über ihren Job. Jetzt sind SMS-Verkehre aufgetaucht, wo das doch der Fall war. Deswegen gibt es auch Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Hat sie ihr Vertrauen?
Ich glaube, auch hier gilt, solange keine diesbezüglichen Festlegungen rechtlicher Art getroffen sind, gibt es keinen Grund, das Vertrauen nicht zu haben.
Also was müsste passieren, damit Sie einmal sagen, da könntest du auch dazu kommen, dass man diese Besetzung überlegt?
Man sollte jetzt einmal abwarten, wie sich diese Ermittlungen fortführen und dann wird man sich zum gegebenen Zeitpunkt unterhalten müssen, ob es irgendwelche Veränderungen in der derzeitigen Situation geben soll oder nicht.
Wie sehen Sie denn die strategische Ausrichtung der Casinos? Natürlich leiden die Casinos jetzt auch ganz massiv unter der Corona-Krise. Die Casinos sind geschlossen, man kann dort nicht hingehen. Die Gewinnbringer in den Bereichen sind die Lotterien und weniger die Spielstätten, wo man also hingehen kann, in die Casinos und spielen kann. Wird es da eine Veränderung geben in der strategischen Ausrichtung oder halten Sie an diesen beiden Konzepten fest?
Na gut, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Problemkreise. Bei den Casinos, wie richtig gesagt wurde, ist es einfach durch das Nicht-Aufsperren-Dürfen, durch andere Rahmenbedingungen der letzten Jahre, wie Rauchverbot und anderes, dass hier das Geschäftsmodell auch von der Kostenseite überlegt werden muss. Und das passiert. Es gibt ein Programm, das der Vorstand aufgesetzt hat, das auch zur Umsetzung kommt, dass die Kostenstruktur verbessern soll. Im Bereich der Lotterien, habe ich auch erst gelernt, ist eine schwierige Situation insofern. Es ist auf der einen Seite, das Grundgeschäft läuft sehr gut, trotz Corona, oder auch, es hat sich einiges in Richtung Lotterien verschoben. Was für mich aber sehr überraschend war, ist, dass man zwar über eine exklusive Lizenz verfügt, Lotterien anzubieten, alles dazu tut, um den Spielerschutz, der auch Grundlage unserer Gesetze ist, zur Umsetzung zu bringen. Und es gibt andere Anbieter, die einen erheblichen Marktanteil von außen, außerhalb Österreichs, über das Internet und andere Medien besetzen, die das so nicht dürften. Das heißt, man muss schon darüber nachdenken, ist der Lizenzgeber hier säumig, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Lotterien zusätzlich die Möglichkeit auch von dieser Seite her geben, ihre Marktanteile entsprechend zu erhöhen, weil die Vergabe dieser Lizenz erfolgte natürlich in Treu und Glauben, dass das so sei.
Also Sie verlangen eigentlich, dass die Vorschriften, die für den Lizenznehmer, die Lotterie gelten, eigentlich auch für andere gelten.
Die naja, oder dass es so ist, wie es jetzt in den Lizenzen vergeben wurde, nämlich dass es eine exklusive Lizenzvergabe nach einer Ausschreibung an die Lotterien gibt.
Und keine Hintertür über das Internet
exakt,
für andere
Anbieter. Exakt. Und da gäbe es sicherlich Möglichkeiten und das scheint mir schon ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, man erwartet ja auch, dass die Lotterien, die Casinos sich an die Regeln halten, also müsste auch von Seiten des Lizenzgebers.
Haben Sie das schon mal Finanzminister? Was sagt ihr dazu?
Ich bin jetzt seit vorgestern in Charge und werde sicherlich jede Gelegenheit nutzen, mit den entsprechenden Exponenten Gespräche zu führen, um mich auch nochmal vorzustellen und auch entsprechend die Meinungen abzuholen.
Reden wir nochmal kurz über die Casinos. Da sind nicht alle Standorte positiv und werden auch dauernd hinterfragt. Sollen auch nicht positiv bilanzierende Standorte von den Casinos weitererhalten bleiben oder geht es da rein nach Rechenstift und man sagt, wenn etwas nicht positiv ist, dann muss ein Casino in einem Bundesland zum Beispiel auch zugesperrt werden?
Ich glaube, auch da gilt, man hat Lizenzen erstanden, die auch eine gewisse Verpflichtung der Ausübung der Tätigkeit beinhalten und daher ist jetzt der Weg vom Vorstand und von den Eigentümern eingeschlagen, bestmöglich die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und ich glaube, das ist einmal der richtige Weg. Hier wird sehr viel an Einschnitten durchzuführen sein, die im Einvernehmen mit dem Betriebsrat auf die Reise geschickt wurden. Und jetzt sollte man in wieder normaler werdenden Zeiten so hoffentlich mal sehen, wo diese Maßnahmen hinführen. Und dann wird man sehen, ob das ausreicht, langfristig hier einen positiven Betrieb zu gewährleisten.
Ich möchte noch einmal kurz zu Siemens zurückkommen. Der Klimaschutz.
Ich darf nur eins, nur zum Thema. Eines sollte man vielleicht im Zusammenhang mit dem Casinos, aber mit allen anderen Staatsbeteiligungen sehen. Es ist keine reine Verwaltung von Anteilen, sondern natürlich sind wir auch als ÖBAG-Unternehmen gehalten, Value Creation, sprich Wertsteigerung zu erreichen. Und daher ist es schon notwendig, dass nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu arbeiten sein wird.
Zurück nochmals zu Siemens. Ja. Der Klimaschutz, glaube ich, wird ja möglicherweise bei Siemens als zweischneidiges Schwert gesehen. Einerseits ist der Siemens bei der Klimatechnik und bei den auch als Produktionsunternehmen für Klimaschutz ist das ein schönes Geschäft. Andererseits hängt sich der Klimaschutz wahrscheinlich, die Maßnahmen, die gefordert werden, auch auf der Kostenseite ganz schön an für Siemens. Ist das ein bisschen zu viel Klimaschutz aus Ihrer Sicht, was da gefordert wird für die nächsten Jahre?
Naja, für Siemens selbst ist in Wahrheit die Investitionen in Klimaschutz eher Chance, weil wir nicht primär zu den Energie, also zu den hauptenergieverbrauchenden Systemen oder CO2-produzierenden Systemen gehören. Unsere Gasturbinen sind mit Abstand die effizientesten. Unsere Smart City-Konzepte tragen dazu bei, CO2 zu sparen, weil Primärenergie besser verwendet werden kann. Wir haben in Wahrheit in allen Bereichen das Thema CO2-Reduktion ganz oben auf der Liste. Aber was natürlich schon spannend ist, wie wirkt sich das auf den Wirtschaftsstandort Österreich aus, wenn die FÖST, wenn andere mehr in dieser Thematik betroffene Unternehmen von Restriktionen betroffen sind? Wie kann man in Zukunft in diesem Land als Industriestandort weiter bestehen? Und da bin ich überzeugt, dass wir gute Lösungen finden, nur sie sollten machbar bleiben. Und es hilft gar nichts, wenn ich mir jetzt irgendwelche Prozentsätze einbilde. Ich muss schon die Realisierbarkeit im Blick behalten. Und so gesehen gibt es natürlich da auch eine Rückwirkung auf Siemens.
Halten Sie das, was da jetzt beschlossen wurde, diese massive CO2-Reduktion in den nächsten 10 Jahren für machbar? Industriepolitisch ist nicht nur aus der Sicht von Siemens gesehen, sondern für die Industrie, für den Standort?
Ich sage ein Beispiel. Ich glaube, wir sind gerade mit der FÖST und dem Verbund in einer sehr guten Testphase, Wasserstoff für die Verwendung im Hochofen in Linz einzusetzen. Und dieser Test läuft gut. Diese Produktionsanlage, eine durchaus große Industrieanlage schon, ist vernünftig unterwegs. Nur wir benötigen, um großtechnisch diese Vorhaben der FÖST umzusetzen, Stromzuleitungen, die dafür sorgen, diese Elektrolysen überhaupt umsetzen zu können. Im Gegenzug gibt es massiven Widerstand. Ein Projekt, das den sogenannten Ring um Linz, der diese Hochspannungsversorgung für die Föster ermöglicht, genehmigt zu bekommen. Und da beißt sich die Thematik. Ich kann nicht auf der einen Seite die Stromtransporte verhindern und auf der anderen Seite versuchen, hier einen CO2-Produzenten bei der Reduktion zu unterstützen. Und das meine ich, es muss funktionieren. Es gibt ganz viele vergleichbare Themen, wo einfach die Machbarkeit der Maßnahmen im Blick bleiben muss, um eben den Gesamtimpact einerseits unter Klimaaspekten zu optimieren, aber auch einen Wirtschaftsstandort zu erhalten. Und ich weiß aus Gesprächen mit der Frau Bundesminister Gewessler, sie ist sich dieser Problematik sehr bewusst. Und daher gilt es natürlich auch zu überlegen, in welchen Bereichen muss man die Machbarkeit dann auch herstellen, weil es gibt kein Entweder-Oder, es wird immer nur ein Sowohl-als-auch in den Maßnahmen geben müssen. Und ja, so gesehen beantworte ich die Frage, vernünftige Lösungen werden auch umgesetzt werden können, aber sie benötigen Rahmenbedingungen.
Siemens hat weltweit bald einen neuen Generaldirektor. Wie steht der zum Standort Wien, zum Standort Österreich? Sind Sie sicher, dass sich da nichts verlagern könnte nach China in den nächsten Jahren?
Ich glaube, der Wettbewerb im Konzern um Produktionsstandorte vor allem, aber auch Forschung, Entwicklung, findet über die Qualität des jeweiligen Standortes, aber auch der jeweiligen Mannschaft statt. Und wir haben es bisher geschafft, uns gegen internationale Konkurrenz im Konzern durchzusetzen und werden das auch in Zukunft schaffen. Und da sind die Kriterien durchaus betriebswirtschaftlich festgelegt und nicht unbedingt aus persönlichen Sympathien. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der jetzige CEO, der auch einer der Erfinder des Themas Smart City in Aspern war, durchaus die Qualitäten, die Österreich hier in den Konzern mit einbringt, schätzt und auch bisher unterstützt hat.
Wolfgang Hesung, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Alles Gute für die schwierigen nächsten Monate und danke fürs Gespräch.
Danke, gerne.
Das war eine Daily-Spezialausgabe mit Wolfgang Hesun. Die Fragen hat Richard Grasel gestellt. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne letzte Tage in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020. Schönen Abend und bis bald!